Wahnsinn. Heimat ist Dänemark und habe ja Kanada geschlagen in die Viertelfinale. Wir fahren zum Stockholm Rally. Also Wahnsinn.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Ja, da haben wir den Wahnsinn gehört von Nicolas B. Jensen. Kaum ist Bernd Schwickerath nicht mehr in Herning, da passieren da die Sensationen. Ne? Dänemark haut Kanada raus und steht im Halbfinale. Das ist wirklich Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich Wahnsinn. Tag, Herr Fetzer, ja. Ja, kaum bin ich weg, passieren da auch mal spannende Sachen, so kann man es sagen, ja.
Ja, also das ist natürlich die große Überraschung der Viertelfinals. Wir wollen ein bisschen sprechen über alle vier Partien, müssen aber natürlich mit diesem Spiel anfangen, mit eben diesem 2:1 der Dänen, die jetzt, nachdem sie 3 in Folge verloren haben zum Auftakt, alles gewonnen haben, einen Schwung aufgenommen haben, Deutschland geschlagen haben im Shootout und jetzt eben die Kanadier schlagen. Und ich finde, gar nicht so zu Unrecht. Klar hatte Kanada vor allem in den ersten beiden Dritteln deutlich mehr Schüsse, aber so diese ganz hundertprozentigen Dinger, wo du sagst, boah, der muss doch auf jeden Fall rein, hatten die gar nicht. Also klar gehen sie dann auch in Führung durch Sanheim, da hat dann irgendwie, hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt nimmt das Ganze seinen Lauf, guter Rückhandpass von Crosby, Sanheim haut den rein und dann hast du dir gedacht, okay, jetzt die Dänen haben gefightet, dich auch gut gehalten, aber jetzt Kanada dann doch souverän und dann kommen die Dänen trotzdem nochmal zurück und ich finde vor allem im dritten Drittel, wie die dann nochmal angepackt haben, was die für Chancen gehabt haben, allein Weise, 2 Riesendinger, wo einmal Binnington einfach überragend gehalten hat und auf einmal bringen die Schüsse auch aufs Tor und irgendwie haben die nochmal einen extra Gang gefunden. Sehr, sehr faszinierend finde ich von Dänemark, dass die nochmal draufpacken können.
Ja, und da hast du es richtig angesprochen im letzten Drittel, weil natürlich waren die Kanadier am Anfang besser, das hat Nicola Ehlers ja auch gesagt, ne? Wir wussten, dass die den Puck mehr haben werden, wir wussten, dass die mehr Chancen haben werden, aber die riesen hundertprozentigen hatten die jetzt nicht und trotzdem waren es 18:4 Schüsse im ersten Drittel für die Kanadier erwartbar, im zweiten waren es auch noch 12:7, aber gucken wir mal nur aufs letzte Drittel, 10:22 und 22 Schüsse gegen die Kanadier in einem Drittel zu machen, das finde ich schon schwer beeindruckend von den Dänen.
Ja, wir hatten richtig gut verteidigt. Wir waren immer in die Mitte. Die Kanadier waren auf die Außenbahn. Und ja, Dickhoff hat ein riesiges Spiel gemacht. Also sehr, sehr stabil. Und da ist das ganz viel besser zu verteidigen, auch wenn die Torhüter alles die Scheiben nehmen.
Nicolas B. Jensen von den Fishtown Penguins. Schön, dass wir da die Töne bekommen haben von Stefan Wassmer von der Eishockey News. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Stefan.
Und Nicolas Jensen natürlich einer, der sehr, sehr gut Deutsch spricht und das auch so ein bisschen erklären kann, jetzt eben, was den Dänen gelungen ist. Und das war natürlich einer, sei es die Verteidigung. Ich finde auch, dass sie die Kanadier viel außen gehalten haben, also dass sie da in der Mitte zugemacht haben. Klar, brauchten sie auch einen guten Torwart mit Dicho, der die Dinger dann gehalten hat, wenn sie gekommen sind. Aber es war taktisch echt eine gut eingestellte dänische Mannschaft und die überraschen mich immer mehr, weil am Anfang war ich schon eher enttäuscht von denen, die sind nicht gut reingekommen ins Turnier. Klar haben die mit Ehlers und mit Rönnberg ja nochmal massive Qualitäten mit dazu bekommen, also gerade der Ehlers, der fliegt ja übers Eis, der spielt wirklich richtig gut, haben wir gegen Deutschland schon gesehen, da hat er auch das Tor zum 1:1 gemacht, aber auch insgesamt, wie die Mannschaft bis in die vierte Reihe rein eigentlich gut arbeitet, macht schon Spaß, denen zuzuschauen.
Finde ich auch. Ich meine, Eishockey spielen konnten die schon immer. Ne? Ist ja ein Team, was seit Jahren immer bei der AWM dabei ist. Und das, wir haben ja schon jetzt oft drüber gesprochen in den letzten Tagen, dass die Spiele gegen Deutschland auch früher nicht immer sehr eindeutig waren für die deutsche Mannschaft. Aber dass sie jetzt so aufdrehen können, hätte ich gerade nach diesem Anfang nicht erwartet. Denn ja, du hast recht, es sind 2 Spieler nachgekommen. Aber was sind denn 2 Spieler? Also ist ja nicht so, als hätten die da irgendwie jetzt einen halben Kader nochmal ausgetauscht. Und wie die sich so steigern konnten, fand ich krass. Und wenn wir jetzt bei Jensen Abo hören, der hat ja auch ganz klar gesagt, wir sind jetzt ein anderes Team als zu Beginn des Turniers. Also er hat das auf die Frage geantwortet, ob es denn gegen die Schweizer Chance gibt, weil die ja in der Vorrunde gegen die Schweizer verloren haben. Und er sagte auch, klar haben wir eine Chance, also denn wir sind jetzt eine andere Mannschaft. Und das sind sie auch.
Ja, aber du musst trotzdem nochmal sagen, 2 NHLer bei den Dänen, wobei Rönnberg ja auch kein voller NHLer ist. Nee, Ehlers, der ist ein komplett etablierter NHLer. Rönnberg hat auch in der AHL gespielt. Also 2 NHLer auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei den Kanadiern im Lineup bei den Feldspielern ein Nicht-NHLer mit Porter Mantone. Ja. Und natürlich so Spieler wie Crosby, MacKinnon da auf dem Eis, Montour, O'Reilly, alle Stanley Cup-Sieger, ne? Die natürlich jetzt diese Riesenblamage kassieren, weil das ist natürlich schon, also das darf nicht passieren, dass Kanada im Viertelfinale rausgeht zum ersten Mal seit 2014,
glaube ich, ne?
14, genau. 2014 waren zum letzten Mal nicht im Halbfinale. Also die spielen ja eigentlich immer um die Medaillen. Letztes Jahr schon Vierter geworden, also da keine Medaille geholt und jetzt zum zweiten Mal in Serie dann eben komplett leer ausgegangen. Und das ist eine Riesensensation, eine der größten Sensationen, die es je gegeben hat bei Weltmeisterschaften.
Würde ich auch sagen. Also man muss das wirklich mal so historisch einordnen. Ja, es ist nicht Kanadas A-Team, aber es ist jetzt auch nicht Kanadas Z-Team. Also da waren jetzt schon echt ordentliche Leute bei. Und selbst ein B-C-D-Team müsste ja rein von der Qualität her die Dänen locker schlagen. Und sind wir ehrlich, wenn die das Spiel heute nochmal spielen, gewinnen die Kanadier wahrscheinlich 5-0. Wahrscheinlich ist das wieder dieses klassische Ding, die spielen 100 Mal gegeneinander und gewinnen 99 Mal. Aber gestern war halt dieser eine Tag.
Ja, und jetzt vor allem die von den letzten drei Spielen hat Kanada 2 gewonnen, einmal in der Gruppenphase. Insgesamt hat es 10 Partien gegeben. Immer wieder interessant, dass es auch den höchsten Sieg bei einer Top-Division-Weltmeisterschaft für Kanada gab gegen Dänemark. Ist allerdings schon ein bisschen her. 1949 war das 47-0. Und da kam dann gestern während der Übertragung auch mal irgendwie so insgesamt das Torverhältnis. Da haben wir auch gedacht, okay, in bisher 9 Spielen die Kanadier über 80 Tore geschossen, aber natürlich 47 davon in einem Spiel. Also davon sind wir weit entfernt. Trotzdem waren die Kanadier der große Favorit und die Dänen haben es trotzdem gezogen. Nikolai Ehlers, natürlich ein Faktor und das wird jetzt ein bisschen schwierig da reinzuhören, aber wir können es dann teilweise ein bisschen übersetzen, denn Ehlers hat dann danach in der Mixzone mit Klaus Zauk ja auch gesprochen, dem Eismeister, ja, der für Watson.ch schreibt und Klaus ist natürlich Schweizer und die Fragen kamen auf Schweizerdeutsch und Ehlers, der ja lang in Biel-Bienne gespielt hat, weil sein Vater Heinz Ehlers da Trainer war, also der die Jugend da eben gespielt hat in der Schweiz und dann erst nach Nordamerika gegangen ist, der spricht fließend Schweizerdeutsch und deswegen gibt es jetzt diese Einschätzung von Nick Ehlers eben auf Schweizerdeutsch und ihr müsst ganz genau hinhören, damit ihr da auch mitkommt und wenn ihr wollt, können wir auch danach ein bisschen übersetzen und das einordnen.
Wir haben schon gewusst, dass es muss etwas ganz Spezielles passieren. Aber ich finde, wenn du unseren Match anschaust, wir haben eigentlich sehr gut gespielt. Wir haben schon gewusst, dass Kanada den Puck mehr wird haben. Wir haben schon gewusst, dass sie die mehr Chancen bekommen. Aber ich finde, die grossen Chancen haben sie eigentlich nicht bekommen. Wir haben sie gut auf der Ausserie spielen. Nicht die grosse Chance im Slot bekommen. Unser Goalie hat natürlich auch ein paar super Saves gemacht. Aber ich finde eigentlich, wir haben die grössere Chance gehabt. Von dem her bin ich super stolz auf unsere Leistung heute.
Also man konnte ihn schon verstehen und das ist auch das Zitat, was ich vorher schon zitiert habe, dass er sagte, ja, wir wussten, dass die Kanadier mehr den Puck haben werden, dass sie mehr Chancen haben, aber wir haben die ganz gut außen gehalten, wir hatten natürlich einen guten Torwart, aber die größeren Chancen hatten eigentlich wir. Und das ist ja das, was du auch eben schon gesagt hast. Also das ist jetzt, ja, überraschend natürlich, aber es ist jetzt auch nicht unverdient. Ich finde nicht, dass die Dänen sich diesen Sieg irgendwie ergaunert haben oder so.
Nee, das auf gar keinen Fall. Und für Ehlers natürlich jetzt nochmal besonderer, das Spiel gegen die Schweiz im Halbfinale. Ja, hat dann natürlich auch das direkte Duell mit Nino Niederreiter, seinem Mannschaftskollegen von den Winnipeg Jets. Also sowohl selber in der Schweiz aufgewachsen und da gespielt, als auch jetzt eben gegen Niederreiter. Hat dann auch gestern nochmal gesagt, ja, sie hatten jetzt noch keinen Kontakt, aber er glaubt, dass der Niederreiter schon geschrieben hat jetzt. Also bei den Interviews hat er wahrscheinlich noch nichts auf sein Handy geschaut. Also logisch wird es da wahrscheinlich dann vorher einen Spruch gegeben haben von Niederreiter und die beiden treffen sich jetzt also im Halbfinale. Schweiz gegen Dänemark heißt das eine Halbfinale. Die Schweizer, sprechen wir über das Viertelfinale auch noch ganz kurz. Ja, so souverän, wie das zu erwarten war. Allerdings muss
man
auch sagen.
In einer brodelnden Halle.
Ja, also das ist, genau. Fangen wir damit. Zieh uns gleich wieder runter.
So wie das geht doch gar nicht. Also ich freue mich ja wirklich, dass bei den Dänemark-Spielen es voll war. Und die Stimmung scheint ja auch ganz gut gewesen zu sein, so wie man es vom Fernseher mitbekommen hat oder was die Spieler gesagt haben. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem eine Katastrophe. Also beim Dänemark-Spiel waren ja irgendwie 2,5 offiziell da. Und der Tube vom Sharkbite, vielen Dank dafür, Grüße, hat mir zwischendurch mal so ein Video zugeschickt aus der Halle. Also das sah ja wirklich aus wie 3 Stunden vorm Spiel. Und das war während des Spiels. Da war einfach gar nichts los. Wahrscheinlich waren von diesen 2.500 verkauften Tickets noch 1.500 von Leuten, die sich irgendwie ein Tagesticket gekauft haben und nur zum Dänemark-Spiel wollten. Also die Halle war de facto leer. Und das geht einfach gar nicht. Und insgesamt bei diesem Turnier ist einfach viel, viel zu wenig an Publikum da gewesen. Das ist ganz klar. Aber gucken wir wieder aufs Sportliche. Das haben die Schweizer schon sehr, sehr souverän gemacht. Ne?
Ja, der Vorteil war für die Österreicher, für die Fans, dass die Platz hatten für die Polonaise da draußen. Ne? Also wenn du durch Stadion bei einem WM-Viertelfinale durch Stadion eine Polonaise machen kannst, dann ist es einerseits natürlich ein schönes Bild, andererseits natürlich ja nicht würdig für eine Weltmeisterschaft, das muss man ganz klar so sagen.
Ja, aber die Schweizer Mannschaft ist schon würdig für eine Weltmeisterschaft, also völlig verdient, die Gruppenphase gewonnen, verdient jetzt dieses Viertelfinale gewonnen. Und für die ist es natürlich jetzt... Ja, freilos wäre natürlich maßlos übertrieben bei der Mannschaft, die vorher Kanada geschlagen hat. Aber natürlich lachen die Schweizer sich so ein bisschen ins Fäustchen und denken sich, naja, also ob wir jetzt hier gegen ein absolutes Top-Team spielen oder gegen die Dänen spielen, die dann ja auch nicht mehr den Heimvorteil haben, die dann ja jetzt auch mal reisen mussten. Also das darf man ja beim dänischen Sieg auch nicht vergessen, dass die Kanadier am Vortag noch reisen mussten, auch sehr überraschend, also nicht überraschend, aber kurzfristig reisen mussten und sowas, ne? Und dann auch weniger Freizeit hatten. Und das war ja auch beim Spiel gegen Deutschland so, haben wir auch schon thematisiert mit den 2 Tagen frei und so. Also, sag mal so, die Umstände haben den Dänen natürlich auch nicht Karten gespielt und das ist jetzt beim Halbfinale natürlich überhaupt nicht mehr so.
Ja, warum sind die Schweizer klarer Favorit jetzt im Halbfinale gegen Dänemark? Weil sie einfach ihr Ding halt durchziehen und das ist, finde ich, so der Schritt, den sie gemacht haben mit letztem Jahr mit der Silbermedaille, auch in der K.O.-Phase, einfach das gleiche Eishockey zu spielen wie schon in der Gruppenphase und ihr System spielen mit ihrer Konsequenz und was mich so fasziniert an den Schweizern, wenn du dir jetzt mal anschaust, die Statistik, ne, da jeder eingesetzte Feldspieler hat mindestens einen Punkt gemacht. Jetzt gegen die Österreicher macht Bertschi, der bis dahin noch ohne Tor war, das 1-0. Und damit haben alle Feldspieler bei den Schweizern haben mindestens einen Punkt und beide Goalies mit einer Save Percentage über 93% einfach bis in die vierte Reihe rein, dann macht der Knag sein Tor, dann Bechler punktet, Ken Jäger macht ein Tor, also es sind in diesem Jahr ja gar nicht nur allein die NHLer, ja, so wie letztes Jahr mit der Reihe Hischier, Fiala, Niederreiter, die da die Schweizer rausreißen, sondern es sind einfach alle Spieler, die eingesetzt werden und das ist das ja fast am tiefsten besetzte Team und das, wenn man das vergleicht, sogar mit Mannschaften wie Schweden und den USA, die da auch im Halbfinale stehen.
Ja, wobei ich sagen muss, Schweden und USA sind schon wirklich heiß. Können wir ja mal auf die Spiele gucken. Ich würde sagen, wir fangen mit den Amerikanern an, weil das ja zeitlich davor war. Boah, da bin ich fast eingeschlafen, muss ich sagen. Ne? Also ich habe jetzt nicht viel von den Finnen erwartet, ehrlich gesagt. Aber das war ja ein Spiel. Also auch da war nicht wirklich viel los in der Halle, auch unter 10.000 da in Stockholm. Aber hätte auch nicht mehr verdient, wenn ich ehrlich bin. Ich fand die Finnen total bieder, aber auch die Amerikaner. Ja, sie haben das Spiel verdient gewonnen. Sie haben in einem Entscheidung die Tore gemacht, aber fast alle Tore sind nur in Überzahl gefallen. Ich finde, bei 5 gegen 5 hat auch irgendwie das Tempo gefehlt und die Intensität. Ich fand, für ein K.O.-Spiel zwischen zwei großen Nationen in einem großen, bekannten Eishockeystadion war das wirklich schon extrem mau.
Muss halt sagen, dass die Finnen immer so spielen. Ne? Also da wirst du nichts ändern können dran. Das ist einfach ihr Stil und das hat jetzt auch in der Gruppenphase funktioniert und es hätte auch beinahe gegen die USA funktioniert. Die haben geführt, denen ist noch ein Tor aberkannt worden. Ja, dann kommen die USA natürlich. Ja, völlig zu Recht, klar. Ja. Dann kommen die USA natürlich wieder mit ihrem richtig starken Powerplay und also die USA hatten dann schon mal, wenn sie Tempo aufnehmen und so das Eis nutzen und die Scheibe laufen lassen, ja, und dann eben von rechts nach links spielen, dann sieht das schon ganz gut aus. Aber ich gebe dir recht, es ist irgendwie so, ja, der letzte Drive fehlt bei denen, wobei ich dieses Spiel jetzt auch nur so am Rande eben mit einem Auge verfolgt habe und dann die Highlights gesehen habe. Also ganz einordnen kann ich das auch nicht. Was bloß halt auffällig ist, wenn die USA ein Tor brauchen, dann können sie sich auf ihr Powerplay auf jeden Fall verlassen. Und ja, gegen diese Finnen, die ja auch in der Gruppenphase Kanada geschlagen haben im Shootout, musst du halt auch erstmal 4+EmptyNet 5 machen. Insofern die Offensive, zumindest Top 6 bei den USA, Wierenski immer wieder mit ganz guten Aktionen, Bujum, der da sein Tor macht und finde ich jetzt schon auch überzeugt in jungen Jahren und da einfach auch so seinen Stiefel spielt und auch was versucht offensiv, das kannst du dir schon anschauen.
Ja, aber es war auch vor allen Dingen diese erste Reihe. Ne? Gale 2 Tore, Kuli 2 Vorlagen, Keller noch ein Tor. Also das ist schon die Reihe, die die Amerikaner trägt. Ist auch eine super Reihe, ne? Macht auch Spaß, denen zuzugucken. Aber insgesamt, komm, reden wir lieber über Schweden, Tschechien, das war irgendwie ein cooleres Spiel.
Der Weltmeister ist raus. Die Tschechen verlieren gegen die Gastgeber, die Co-Gastgeber gegen Schweden. Und da müssen wir natürlich sprechen über die beiden Jungen, über Leo Carlsson Doppelpack und Lucas Raymond Doppelpack. Und ja, insgesamt dieser schwedischen Mannschaft, die zwar gegen die Kanadier verloren hat in der Gruppenphase, aber die jetzt ja nochmal unterstrichen hat mit dem Sieg gegen Tschechien, dass sie absoluter Top-Favorit auch auf die Goldmedaille ist, jetzt vor allem nach dem Ausscheiden der Kanadier. Also das ist, denke ich schon, Schweden-Schweiz für mich das so das wahrscheinlichste Finale.
Ja, definitiv, weil was die Schweden richtig stark gemacht haben, sie haben halt das Mitteleis komplett kontrolliert. Das sind ja mehrere Tore nach, man kann es negativ ausdrücken und sagen, nach tschechischen Puckverlusten gewinnen, man kann es aber auch positiv ausdrücken und sagen, nach schwedischen Puckgewinnen. Und wie schnell die umgeschaltet haben, ja, man muss sagen, die Tschechen haben auch ausgerechnet in den Situationen, in denen sie den Puck dann dumm verloren haben, auch noch oft gewechselt und dann war natürlich der Konter und sie hatten nur noch einen oder gar keinen mehr hinten. Aber ich fand schon die Schweden sehr souverän. Natürlich spielen die auch nicht immer das allerspektakulärste Eishockey. Also es geht ja manchmal schon so ein bisschen von der Struktur her in Richtung Finnland, dass man da sehr auf die Defensive bedacht ist. Aber wie sie das Mitteleis zugestellt haben und da immer wieder den Tschechen einerseits das Tempo geraubt haben oder halt gleich direkt den Puck und dann einen Gegenangriff gestartet haben, das war schon beeindruckend.
Ja, und wenn wir uns jetzt das Line-Up anschauen bei den Schweden, mittlerweile ja mit William Karlsson und mit William Nylander, die mit dazugekommen sind, gleich in die nominell erste Reihe mit Lucas Raymond.
Die beiden haben aber auch gezockt zusammen. Also das habe ich aus, als hätten die ihr Leben lang zusammengespielt. Das war wirklich beeindruckend.
Und dann hast du halt die dritte Reihe, Leo Karlsson, Markus Johansson und Mika Zibanejad. Das ist die dritte Reihe bei den Schweden. Also das ist ein super Line-Up. Natürlich kommen die Spieler auch, weil sie in Stockholm spielen wollen, weil sie wissen, sie können zu Hause jetzt die Goldmedaille holen, sind die dann auch der NHL noch nachgereist jetzt. Aber das ist natürlich eine Top-Mannschaft und ja, freue mich sehr auf dieses Halbfinale gegen die USA. Wird, glaube ich, spektakulärer als das andere, aber mal schauen, was die Dänen dann ja den Schweizern wieder Paroli bieten können und ob die vielleicht ihren Schwung auch aus dem Kanada-Spiel jetzt mitnehmen.
Ja, ich glaube auch, dass es schon das bessere Spiel wird und ich glaube, die Amerikaner werden dann auch anders spielen als gegen die Finnen. Ja, ist natürlich auch nicht so, dass die Schweden dir viele Räume geben, aber es wird, glaube ich, generell ein bisschen ein offensiveres Spiel mit ein paar mehr Aktionen, weil gestern, muss ich sagen, Schweden, Tschechien hat mir echt ganz gut gefallen, das Spiel. Also das konnte man sich gut angucken und was bei den Schweden besonders beeindruckend war, wie sie auch Pasternak aus dem Spiel genommen haben. Sie haben ihn auch schön frustriert. Er hat ja auch dann das entscheidende Foul gemacht, was zum ersten Powerplay führte dann. Da hat er ja vorne eine Chance vergeben, hat dann den Puck verloren, ist wieder hergerannt, dann irgendwie ein kleines Haken, ein kleines Halten, einen kleinen Stockschlag. Es war alles nicht so mega dramatisch, aber ich finde, in der Summe war es dann schon eine Strafzeit. Er selber hat das natürlich komplett anders gesehen, aber dann haben die Schweden das Eiskalt ausgenutzt und Karlsson hat das 1-0 gemacht und dann gerade Ende des ersten Drittels, die beiden Raymond-Tore, da sind die Tschechen dann auch ein Stück weit auseinandergefallen und da reden wir nicht nur über diese Puckverluste, ne, sondern da reden wir dann auch über Kollege Vermeka, der halt ja auch nicht ganz so doll aussah, ehrlich gesagt, bei den Gegentoren.
Ja, vor allem bei dem einen, der ihm unter dem Arm durchrutscht. Also der erste, der abgefälschte von Leo Karlsson, da kann er nichts machen. Das war gut gemacht von Karlsson. Erster Schuss von Raymond schon auch sehr, sehr platziert. Und das war ja auch der nach dem Scheibenverlust, ne, als dann die Schweden schnell nach vorne spielen. Aber jetzt auch bei diesem dritten Tor, der ihm durchrutscht, da war eigentlich Tschechien doch eigentlich auch in der Formation, also im System. Dann kommt ein Pass hinten raus. Also das
ja, und dann geht es halt wechseln, ne?
Genau, ja. Aber also... Da stehen sie eigentlich, dann kommt der Pass und dann läuft Raymond so ungefähr alleine aufs Tor zu oder hat nur noch einen zu bezwingen. Also insofern auch keine gute Defensivleistung, hast du ja schon gesagt, von den Tschechen. Und unter dem Strich, bitteres Turnier für den Titelverteidiger. Ne? Am Anfang die Schweiz geschlagen, in der Gruppenphase dann ein Spiel verloren, hinten raus gegen die USA, eben dann Dritter geworden in der Gruppe, dann reisen müssen nach Stockholm, auf die starken Schweden getroffen. Und ja, diese zwei Niederlagen hintereinander kosten halt dann den Tschechen das Turnier.
Ja, wo man ja sagen muss, wir haben ja auch schon nach dem Deutschlandspiel mal gesagt, dass da auch alles für die lief. Ne? Also ich fand die jetzt auch nicht so mega souverän, die Tschechen, wobei sie das im Vorjahr ja auch nicht hatten. Da sind sie ja auch relativ dürftig durch die Vorrunde gekommen und haben dann erst in der K.O.-Phase aufgedreht. Und diesmal fand ich, ja, sie haben die Schweizer geschlagen, aber da waren sie auch nicht wirklich die bessere Mannschaft. Gegen Deutschland fiel einfach jeder Puck für die Tschechen. Alles, was auf dem Eis passiert ist, hatte irgendwie war ein bisschen glücklich für die Tschechen. Klar, verdient gewonnen, brauchen wir nicht drum rumreden, aber da waren sie ja nicht 5 Tore besser und gegen die Amerikaner waren sie maximal undiszipliniert. Und jetzt gestern gegen die Schweden haben sie keine Möglichkeit gefunden, durchs neutrale Eis mit Tempo zu kommen. Und dann sind sie auch verdient ausgeschieden, finde ich. Eine andere Sache. Hast du den Move von Forsberg gesehen? Da im letzten Drittel,
ja,
wo er den Gegner quasi überlupft hat.
Wahnsinn.
Also kann man natürlich drüber reden, Respekt vor dem Gegner oder so, aber ich finde so Aktionen geil. Ja, es war nah am hohen Stock, aber wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt mal bei Social Media, ob ihr die Highlights findet. Der hat quasi den Puck so zweimal balanciert und dann, ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, der stand mit dem Rücken zum Gegenspiel und hat den quasi dann aus der Luft über den Gegner gelupft, sich um die eigene Achse gedreht. Also wenn er den danach reingemacht hätte, wäre das wahrscheinlich das Tor des Jahrhunderts geworden.
Aus
aber er
der
hat
Luft,
nicht reingemacht.
Aus der Luft dann noch reingemacht. Das wäre es dann noch gewesen. Also Baseball-Move. Also ich habe es gesehen, nochmal bei Sportdeutschland TV auf dem Instagram-Account. Also sensationell gemacht natürlich von Forsberg. Und ja, da sehen wir auch nochmal, der Mann nochmal, der spielt zweite Reihe in dem Fall mit Backlund und mit Lindholm, aber das ist natürlich ein komplett etablierter NHLer und hat Bock, Eishockey zu spielen, sehen wir da, und die Schweden haben Bock, dieses Turnier zu gewinnen, und deswegen wird dieses Halbfinale sicherlich gegen die USA richtig cool. Und das andere, ja, da hast du da auch wieder die Konstellation Schweiz, Favorit als Silbermedaillengewinner von vor einem Jahr und mit diesem Turnier vor allem gegen die Dänen, die jetzt auch mit Schwung kommen. Also ich glaube auch nicht, dass die Dänen da krasse Außenseiter sind, so wie sie jetzt gespielt haben gegen Kanada. Also natürlich auf dem Papier, aber ich glaube, dass die eine ganz gute Idee haben, wie sie auch gegen die Schweiz bestehen können. Haben wir das Gruppenspiel schon verloren, 2-5. Also ich würde jetzt nicht mehr gegen die Dänen wetten. Logisch, Schweiz.
Doch, ich schon, Schweiz. Also ich meine, Abo hat ja gestern nach dem Spiel noch gesagt, es ist halt immer so, wenn man Außenseiter ist, man muss versuchen, das Ergebnis lange offen zu halten und dann wird der Favorit auch irgendwann frustriert und leistet sich Fehler und sowas. Und das ist natürlich das, wo die Dänen jetzt auch drauf setzen. Aber wenn die Schweizer so beginnen, wie sie es gegen die Österreicher getan haben und machen im ersten Drittel zwei Tore, vielleicht, dass die Dänen dann auch mal aus der Struktur raus müssen, weil sie dann wirklich gefordert sind, dann könnte das sogar richtig bitter laufen und ähnlich wie jetzt das Viertelfinale gelaufen ist mit einem 6-0 oder sowas. Aber auch da wieder, wenn die Dänen es schaffen, das Spiel lange offen zu halten und dann im letzten Drittel sich denken, komm, jetzt geben wir Vollgas, jetzt sind die anderen vielleicht ein bisschen müde und dann fangen die auch mal mit dem Denken an, dann ist da was möglich. Aber ich sage, das Spiel wird im ersten Drittel entschieden.
Jetzt haben wir über alle unterlegene Mannschaften noch kurz gesprochen, außer über die Österreicher, vielleicht da noch ein letztes Wort. Das ist natürlich trotzdem ein Erfolg, dieses Turnier, dass du ins Viertelfinale einziehst, zum ersten Mal seit 1994. Es bleibt dann klar, dieses 0-6 gegen die Schweiz im Viertelfinale. Und da muss man wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, chancenlos. Also sie hatten diesen Pfostenschuss von Peter Schneider einmal, das war so die beste Möglichkeit. Sie hatten 3 Schüsse im ersten Drittel, 16-3 Schüsse für die Schweiz. 40-13 am Ende die Schüsse für die Schweizer. Und die haben eben nach dem ersten Drittel schon 3-0 geführt. Und dann war das Spiel da eigentlich schon entschieden. Also logisch bleibt da hängen von den Österreichern hinten raus. Dann keine Schnitte gemacht gegen die Schweizer insgesamt. Aber sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren seit 31 Jahren wieder und auch dann eben so viele junge Spieler zu haben, die jetzt auch nachkommen und die vielleicht auch bei den nächsten Weltmeisterschaften dann dieser Mannschaft helfen können, das ist schon eine ganz gute Aussicht und vielleicht ein Team, das dann auch regelmäßiger eben ums Viertelfinale spielen kann.
Ja, müssen natürlich abwarten, wie es mit Deutschland weitergeht, wann die Russen irgendwann mal zurückkommen. Ne? Also klar, dieses Jahr haben sie das natürlich genutzt. Ist jetzt auch nicht so, als wären sie mit 15 Punkten weitergekommen. Ne? Also lief auch schon viel für die. Ne? Also,
aber kein Abstiegskandidat mehr. Also selbst jetzt Kaspar nicht mehr. Man muss auch sagen, Kaspar ist natürlich ein Riesenfaktor gewesen, so wie letztes Jahr Rossi. Die Reihe mit Kaspar, Schneider und mit Zwerger, das war schon mit Abstand die beste bei den Österreichern. Ja. Also wenn wir den rausnehmen und dann vielleicht, was weiß ich, vielleicht den Rohrer noch rausnehmen, der sich übrigens selber rausgenommen hat gegen die Schweizer mit diesem Crosscheck ins Gesicht, ja, und völlig zu Recht diese große Strafe kassiert hat. Kann man darüber diskutieren, ob vielleicht bei den Schweizern Schmid auch eine größere Strafe hätte kriegen müssen oder auf jeden Fall überhaupt eine Strafe. Der ist ja komplett ohne davon gekommen. Aber wenn dann auch Rohrer vielleicht dann mal den Schritt nach Nordamerika nochmal geht und da nicht mit dabei ist, dann das können die Österreicher natürlich nicht so leicht kompensieren, wenn ihnen dann 2-3 Spieler fehlen. Aber trotzdem, mit dieser Mannschaft, die jetzt mit dabei ist, mit der Aussicht noch, mit Rossi und Reinbacher und selbst irgendwie Ganal zum Beispiel und Niesner, die österreichischen Spieler oder aus der österreichischen Liga, die jetzt nicht mit dabei waren, ist schon eine gute Mannschaft.
Ja, der entwickelt sich auf jeden Fall was und das ist endlich mal die Schritte in die richtige Richtung.
Soweit der Blick auf das Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das heißt also, am Samstag haben wir die beiden Partien. Auch interessant, dass die Schweden sich für das Nachmittagsspiel da entschieden haben. Auch sehr interessant, dass in den Regeln oder in den Regularien steht, wenn beide Gastgeber oder wenn der Gastgeber ins Halbfinale kommt, dann hat er das und das Spiel. Ja, jetzt sind beide Gastgeber halt im Halbfinale. Also irgendwie so wirklich damit gerechnet haben sie natürlich dann auch nicht. Aber eigentlich musst du ja trotzdem Szenarien dafür schaffen. Also Schweden gegen die USA um 14:20 am Samstag und um 18:20 Uhr dann die Schweiz gegen Dänemark. Da freuen wir uns drauf.
Absolut. Und dann reden wir am Montag nochmal, machen wir doch mal den letzten von diesem WM-Podcast hier für euch und schauen nochmal ein bisschen allgemeiner auf das Turnier zurück. Dann natürlich auf den Weltmeister, aber noch ein bisschen allgemeiner. Und ja, so ein kleines Special haben wir ja auch noch in petto, sag ich mal.
So sieht's aus. Andres Ambühl, wir wollen einfach abwarten, ob der nochmal, ja, vielleicht sogar Weltmeister wird jetzt zum Abschied. Das wäre natürlich die Hammergeschichte schlechthin. Ob der nochmal eine Medaille holt, das ist jetzt tatsächlich mit diesem Halbfinale gegen Dänemark sehr wahrscheinlich. Und dann wollen wir nochmal über Andres Ambühl und seine Karriere sprechen. Das ist eben eine Bonus-Episode, die ihr bekommt, wenn ihr über Startnext das Ganze hier supportet. startnext.com/WM-2025. Ich kriege immer wieder Nachfragen, wie komme ich zu diesen Bonus-Episoden? Ja, ich schicke die über Startnext. Da gibt es einen Posteingang. Also wenn ihr ein Startnext-Konto, wenn ihr supportet habt, da habt ihr einen Posteingang und da kommen die ganzen Links rein zu den Sonderepisoden. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen, wie unsere Arbeit während so einer Weltmeisterschaft aussieht. Ich habe mit Marco Schenk drüber gesprochen, wie das Fernsehbild produziert wird. Sehr interessantes Gespräch, finde ich. Und dann gibt es eben noch das Special zu Andres Ambühl. Und ja, Sportpolitik gibt es ja vielleicht auch noch eine kleine Geschichte, ne?
Absolut. Ich habe ja einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben. Der ist, glaube ich, wann ist der erschienen? Gestern? Vorgestern? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Müsste mal gucken. Da geht es um das ganze Thema World Cup, der ja ab 2028 alle 4 Jahre stattfinden soll. Und der soll ja auch vor allen Dingen ein Teil mindestens in Europa stattfinden. Und was das mit der Weltmeisterschaft der IIHF macht. Und ich habe mich ja mit Luc Tardif, dem Weltverbandspräsidenten, getroffen, mit ihm darüber reden können. Wie gesagt, natürlich in erster Linie für den Artikel in der Frankfurter Allgemeinen. Aber ich habe die natürlich nicht vergessen, was er mir gesagt hat, und das können wir dann auch nochmal hier besprechen. Nochmal. Aber wir warten es erstmal ab, weil dieser Tage gibt es ja Verhandlungen zwischen IIHF und NHL über dieses Thema, und wenn das dann abgeschlossen ist und es ein Ergebnis gibt, dann werden wir das auch nochmal für euch einordnen.
Das also eine weitere Bonus-Episode. Ansonsten nächste Woche wieder die 10 Minuten Eishockey und nochmal das WM-Fazit. Also ich glaube, ihr kriegt genug Podcasts auch von uns weiterhin.
Das denke ich auch.
Danke an Bernd Schwickert.
Danke an Christoph Fetzer und Nikolai Ehlers.